Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stopp, Lopp und Cappuccino. Das ist auch gleichzeitig die erste Folge im neuen Jahr 2026. Ich sitze hier mit Joel zusammen. Wie geht's dir?
So langsam wieder besser. Ich bin ja erstmal krank ins Jahr gestartet, aber ja, jetzt kann es nur noch bergauf gehen.
Du hast leider unsere Pläne, nochmal eine Abschlussfolge Ende 2025, zerschossen mit einer Grippe. Und da hatte ich auch keinen Bock, dich dann zu sehen, logischerweise. Und du warst auch am Arsch. Aber wie sieht deine Vorsätze, Tennisvorsätze fürs neue Jahr aus? Das würde mich mal interessieren.
Die muss ich mir jetzt ausdenken, weil ich habe mir keine gemacht.
Aber, okay.
Ich glaube, weil ich jetzt wirklich lange, lange nicht so richtig gespielt habe, weil ich war viel unterwegs Ende letzten Jahres
Und
jetzt auch zwischen den Jahren krank. Ich glaube, ich habe jetzt die letzten 8 Wochen einmal gespielt.
Okay.
Oder über einen längeren Zeitraum einmal gespielt. Und ich glaube, das Ziel muss einfach sein, jetzt mal wieder reinzukommen.
Ja.
Weil so lang ist es dann auch gar nicht. Wir haben unser erstes Spiel, glaube ich, Anfang Mai.
Richtig.
Und geht schneller, als man denkt. Das heißt, mein Vorsatz ist vielleicht einfach wieder auf das Niveau kommen vom letzten Jahr und mich so vorzubereiten, dass ich da hinkomme.
Das hört sich nach einem guten Vorsatz
und,
an.
Und dein Vorsatz?
Mhm.
Willst du was in deinem Spiel ändern? Du hast ja schon mal ein bisschen mit deinem Aufschlag rumexperimentiert. Das habe ich im Training beobachtet.
Genau. Immer mal so wieder so ein bisschen sich verbessern. Aber mein Ziel für 2026, dass wir mit der Mannschaft aus eigener Kraft den Klassenerhalt schaffen, das wäre für mich ein Ziel. Und ja, irgendwie jetzt im
aus eigener Kraft heißt nicht wieder am grünen Tisch, dass wir nicht
dass wir unabsteigbar sind. Ja. Wir steigen ja nicht mehr ab, habe ich festgestellt. Ja. Weil nur zum Hintergrund, wir steigen nicht ab, weil eine andere Mannschaft zurückgezogen hat.
Ich glaube, wir hatten das jetzt in unserer ganzen Medienspielkarriere 4-mal schon, ne? Dass wir nachträglich irgendwie aufgestiegen sind oder nicht abgestiegen sind. Wir hatten das bei den Herren schon mal in der Regionalliga schon ein oder 2-mal.
Ja.
Und jetzt bei den Herren 30 schon 2-mal.
Genau. Es passiert öfter, als man glaubt. Ja. Also Glück gehabt. Und ja, das Zweite irgendwie im Alter, im jungen Alter, Tennisalter, halt irgendwie möchte ich die Saison über dann doch verletzungsfrei und gesund bleiben. Das ist mir wichtig. Da mache ich halt auch viel für, dass das so bleibt. Genau, aber so viel von uns, es gibt interessantere Themen, weil eigentlich ist das letzte Jahr völlig überraschend für mich mit einem absoluten Banger geendet im Tennis. Und damit meine ich nicht, dass Sinner und Alcaraz schon wieder die ATP Finals mit einem Match abgeschlossen haben, sondern die Trennung, völlig überraschend, von Juan Carlos Ferrero, dem Trainer von Alcaraz. Und ja, Alcaraz haben sich die beiden getrennt. Also ist aktuell nicht mehr der Trainer.
Ja, war ein absoluter Banger. Ich weiß noch, ich war hier in unserem Büro-Studio und habe dann auf Instagram ein bisschen gescrollt und habe dann diese Postings gesehen, die zeitgleich veröffentlicht haben, Alcaraz und Ferrero. Und dachte erst so, hör, was passiert jetzt hier? Das muss irgendein Banger sein. Sonst würden die da nicht nach, keine Ahnung, 3 Minuten schon 100.000 Likes haben, da muss irgendwas passiert sein. Da habe ich mir das durchgelesen und war dann echt schockiert, dass die sich getrennt haben. Und natürlich hat das einige Fragen aufgeworfen.
Genau, weil was war denn dein erster Gedanke dazu? Hast du da was gehabt? Also ich fand, wenn ich direkt anfangen dann, ich fand das sehr merkwürdig schon. Also erstmal habe ich gesagt, okay, das scheint eine abgesprochene Sache zu sein, einvernehmlich, weil sie haben beide zeitgleich, meine ich, den Post gemacht, also sehr, sehr dicht beieinander. Ich meine, das muss ja irgendwo abgesprochen gewesen sein und es hatte dann so das Geschmäckle, sage ich mal, dass die Texte auch irgendwie wahrscheinlich zusammen formuliert haben. Und aber beim zweiten Mal lesen hatte ja dann auch Juan Carlos Ferrero, glaube ich, an seinem Post auch gesagt, dass es von ihm aus auch gerne hätte weitergehen können, so ungefähr, aber es ist jetzt so vorbei und es ist okay und sie gehen im Guten auseinander. Fand ich total der Hammer erstmal.
Ja, ich dachte auch, irgendwas kann da nicht so ganz korrekt abgelaufen sein oder kann nicht so geplant sein, weil der Zeitpunkt ist schon sehr merkwürdig. So kurz, mitten in der Vorbereitung, so kurz vor der Saison, ohne dass es vorher irgendwelche Ankündigungen schon mal dazu gab. Wenn man sich anguckt, Sinner und sein Trainer
Darren Cahill,
die haben das ja ein Jahr schon vorher angekündigt, dass die letzte Saison sein wird. So machen das ja ganz viele Coaches. Klar gibt es auch manchmal plötzliche Trennungen, aber das sind dann meistens zu Zeitpunkten, wo man es auch schon vielleicht geahnt hat. Ja? Ja. Wie beispielsweise bei Medvedev und seinem Trainer Gil Cervara. Da lief es einfach nicht mehr. Da wusste man, okay, da kann vielleicht bald das Ende rückt vielleicht näher.
Ja, ja.
Aber nach der Saison hat die Saison als eins der Welt abgeschlossen. Da war noch alles gut bei den Tour-Finals, hat man das Gefühl gehabt. Die haben zusammen gefeiert und lagen sich in den Armen und die Stimmung sah gut aus.
Ja, ja.
Dann so ein plötzliches Ende war schon sehr überraschend. Da hat man schon das Gefühl gehabt, da muss irgendwas dahinter stecken.
Genau, weil ich meine jetzt im Fall auch von Sinner und Darren Cahill. Der Cahill hatte, glaube ich, ja letztes Jahr schon ganz früh gesagt, dass es 2025 eigentlich seine letzte Saison sein sollte.
Hatten sie eine Wette gemacht?
Ich weiß es nicht.
Ja, es ging darum, wenn der Sinner Wimbledon gewinnt, dann darf Sinner entscheiden, ob Cahill noch ein Jahr dranhängt oder nicht.
Okay.
Und er hatte ja Wimbledon gewonnen.
Ja.
Und dann hat der Cahill dann im Interview gesagt, ja, ich habe mein Wort gegeben. Sinner kann entscheiden, ob ich noch ein Jahr dranhänge. Und dann hat er gesagt, ja, bitte häng noch ein Jahr dran. Der ist jetzt wieder in der Box.
Genau. Und das finde ich ja irgendwie auch, ich meine, da ist es halt sehr, sehr früh kommuniziert. Da weiß halt auch jeder, was auf einen zukommt. Gibt dir vollkommen recht, der Zeitpunkt ist sehr ungewöhnlich. Und das wirft natürlich viele Fragen auf. Und auch natürlich hat vor allem die spanische Presse und Medien haben da sehr gebohrt und haben ja auch dann vielleicht ein paar Details rausgefunden. Weil, wie du sagst, das ist ja mitten in der Vorbereitung oder ja, fast schon das Ende der Vorbereitung, dass man da einen Trainer wechselt und das kam ja für alle und auch alle Tennisprofis, wie jetzt die Spanischen, wie Feliciano Lopez, ein ehemaliger, haben sich dazu geäußert und waren sehr überrascht darüber und haben auch in Frage gestellt, ob das richtig ist. Aber da kommen wir vielleicht zu unserer Meinung, ob es richtig oder falsch ist. Du kannst es ja mal ein bisschen, du hast ja ein bisschen nochmal recherchiert und was ist denn so der aktuelle Stand? Woran hängt es?
Ja, ich glaube, wenn man ins Internet geht oder auf Instagram rumscrollt, findet man 1000 verschiedene Gerüchte und alles Mögliche. Da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen.
Ja.
Aber es gab ja ein Interview von Ferrero, also aus erster Hand, der von der spanischen Zeitung gefragt wurde, was da los war. Und er hat sich natürlich ein bisschen bedeckt gehalten, aber er hat gesagt, es ist an den Vertragsverhandlungen gescheitert. Also er hat einen Vertrag vorgelegt bekommen, Mitte Dezember. Mit der Ankündigung, dass er innerhalb von 48 Stunden diesen Vertrag zurückschicken soll und unterschreiben soll. Und wie das dann halt so ist, dann guckt man sich den Vertrag an, hat vielleicht hier und da noch ein paar Anpassungen, was vielleicht für einen nicht so passt oder was man geändert haben will. Und diese Anpassung hat er dann eingereicht und da wurde das einfach abgelehnt. Nee, geht so nicht. Und dann haben die abrupt die Zusammenarbeit beendet.
Ja.
Also so hat er es geschildert. Es soll angeblich nicht am Geld gelegen haben, sondern an anderen Punkten in diesem Vertrag. Und ja, da stellt sich natürlich die Frage, hat Alcaraz da das letzte Wort gehabt oder nicht? Wer entscheidet das am Ende? Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Spieler dann nicht dann am Ende die Entscheidung trägt, weil der muss ja sagen, mit welchem Trainer fühle ich mich wohl, mit wem will ich arbeiten und das Team hinten dran kümmert sich drum und vertritt die Interessen des Sportlers.
Ja.
Aber, also ich kann es nach wie vor nicht nachvollziehen, was da genau passiert ist, weil es hat ja alles so harmonisch gewirkt und so ein Traumduo.
Ja.
Und dann soll das an so kleinen lächerlichen Vertragsverhandlungen gescheitert sein. Ich bin nach wie vor total
Fragezeichen.
Ich weiß nicht, was da los war. Das Einzige ist vielleicht diese Netflix-Doku, die vom Alcaraz rauskam.
Ja, ja.
Da war ich schon etwas überrascht, weil das hat ein ganz anderes Bild gezeigt zwischen der Dynamik zwischen Alcaraz und Ferrero. Da habe ich immer das Gefühl gehabt, okay, der Ferrero wird so dargestellt wie der Trainer, der dem Alcaraz so ein bisschen so auf die Finger guckt. Und
ein bisschen
triezt
so auch.
Ja, der Mahner, so du sollst dich aufs Tennis konzentrieren, du musst alles im Tennis unterordnen, keine Party machen, keinen Urlaub machen. Und Alcaraz hat gesagt, ich will mein Leben woanders leben. Ich will nicht so sein wie Nadal oder ich will nicht so sein wie du. Ich will ich habe meinen eigenen Kopf.
Ja,
da haben wir schon, finde ich, gemerkt, dass die schon einige so Differenzen haben. Das hat aber nur in der Netflix-Doku so gewirkt. Nach der Doku, wenn ich die beobachtet habe auf dem Platz, in der Box, da habe ich das Gefühl gehabt, das ist so ein eingespieltes Duo, so besser geht's nicht.
Ja.
Also besser kann diese Zusammenarbeit oder dieses Miteinander nicht sein. Auch wenn die dann so in den Katakomben oder in der Umkleide wird ja manchmal jetzt so eine Kamera gezeigt, haben die immer rumgealbert und haben das Gefühl gehabt, die verstehen sich richtig, richtig gut. Deswegen ist es für mich unerklärlich, wie das dann an so lächerlichen Vertragsverhandlungen scheitern kann, weil wenn der Alcaraz das Gefühl hat, ey, der Ferrero betreut mich jetzt seit 7 Jahren und durch den ist ein großer Faktor, warum ich schon so viel erreicht habe, dann setzt du ja alles dran, dass der bleibt und versuchst vielleicht dann, wenn er sagt, hey, keine Ahnung, meine Vorstellungen im Vertrag sind, ich weiß nicht, was da diese Vorstellungen sind, aber sage ich, ja klar, kriegen wir alles irgendwie hin, daran soll es nicht scheitern.
Richtig. Also genau, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Ferrero irgendwelche absurden Vorstellungen hatte im Vergleich dann vielleicht zu dem Vertrag vorher. Also es ist auf jeden Fall sehr mysteriös und man wird wahrscheinlich erst mit der Zeit die ganze Geschichte, wird hier mehr erzählt. Es ist auf jeden Fall total merkwürdig, weil man halt sich so denkt, wie kann es dann an einzelnen Punkten im Vertrag scheitern und dass die beiden dann auch nicht mehr so richtig miteinander geredet haben anscheinend, so wie es war. Und man hat ja auch dann den Jahrespost von Carlos Alcaraz auf Instagram gesehen, wo er irgendwie nochmal die 12 Bilder oder 20 Bilder für sein Jahr 2025 gepostet hat und da war kein einziges mit Ferrero dabei.
Ja.
Das ist natürlich dann die die Fans auch.
Gerüchteküche brodelt dann.
Genau, sind natürlich dann alle crash out gegangen, weil sie gedacht haben, wie kann man so respektlos sein, du hast ihm alles zu verdanken. Man weiß es nicht, aber es bringt jetzt auch nicht weiter zu spekulieren. Ich habe eher mal die Frage an dich, glaubst du, dass es für Alcaraz eher schlecht ist? Oder jetzt stelle ich direkt schon die Frage, denkst du, dass er so gut ist, dass ja, er hat ja noch einen anderen Trainer. Also genau. Ist ja nicht so, dass er gerade keinen Trainer hat. Die haben ja, wie heißt er nochmal?
Samuel Lopez. Der wurde ja schon letztes Jahr ins Team reingeholt. Das war der vorherige Trainer von Carreño Busta.
Genau.
Und der ist ja schon ganz lange in der Ferrero Academy auch gewesen. Und die kennen sich gut. Und ich glaube, der hat das Team ja gut ergänzt. Und es ist so ähnlich wahrscheinlich wie diese Konstellation bei Sinner mit Cahill und Vagnozzi. So zwei ein Trainer-Duo.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass er jetzt nicht komplett bei Null anfängt mit dem, sondern der weiß ja schon, was zu tun ist, woran zu arbeiten ist. Deswegen,
Der hat einen Trainer aktuell, der da weitermacht. Deswegen meine Frage nochmal, tut es ihm, schadet es ihm das oder ist es, spielt es keine Rolle?
Also ich bin ganz gespannt, wie der damit umgeht, weil erstmal der Zeitpunkt, der ist sehr, sehr kurz vor der Saison. Ja, mitten in der Vorbereitung und dann ist natürlich, wenn du sowas verkündest, ist ja so eine Unruhe, die dann entsteht. Ich meine, wir reden hier drüber, die ganze Welt hat drüber geredet. Ob du das einfach so als Spieler einfach mal so wegstecken kannst, abstreifen kannst, weiß ich nicht. Und das so kurz vor der Saison.
Ja.
Und dann, glaube ich, darf man den Einfluss, wir können es natürlich nur von außen betrachten, den der Ferrero auf den Alcaraz hatte, ich glaube, der ist schon richtig, richtig groß. Mhm. Der hat den da hingebracht, der hat den als Jugendspieler übernommen. Ich meine, wir kennen solche Konstellationen wie beispielsweise mit Presnik und Dominic Thiem.
Ja.
Der Thiem hat danach zwar, nachdem er sich von Presnik getrennt hat, seinen Grand Slam gewonnen unter Nicolas Massou.
Richtig.
Aber hat nie wieder, sag ich mal, so richtig dann Fuß fassen können ohne den Presnik, sag ich. Ja, also der war schon sehr abhängig von dem.
Klar, auch verletzungsbedingt, aber
natürlich,
hat nie wieder Fuß fassen können, da gebe ich dir recht.
Und ich glaube, wenn du so lange als Jugendspieler an einen Trainer gebunden bist und der hat in die Weltspitze geführt, zum besten Spieler gemacht, glaube ich, ist es schon ziemlich wichtig.
Ja.
Und weiß ich nicht, ob du jetzt einfach schon in dem Alter in der Lage bist, einfach zu sagen, okay, weg mit dem, ich kann das jetzt auch alleine.
Mhm.
Das glaube ich, das geht nach hinten los.
Okay.
Wie siehst du das?
Ich glaube, er ist jetzt erstmal unter Beobachtung, ne? Also ich meine, jedes negative Ergebnis, jede Niederlage wird dann direkt die Presse schreiben, wo Ferrero muss zurückkommen, er muss zurückkommen. Ich bin mal gespannt, wie er darauf reagiert, aber ich sehe es halt irgendwie so, dass ich sage, er ist, glaube ich, so gut, dass es vollkommen egal ist jetzt, ob der Ferrero an seiner Seite ist oder nicht, das meine ich ganz ernst. Ich glaube, dass er da keine Leistungseinbußen haben wird, er wird sich als Spieler auch weiterentwickeln. Ich glaube auch, jeder Trainer ist irgendwo dann vielleicht auch ersetzbar. Ja. Kritisch sehe ich als Außenstehender auf jeden Fall die Rolle immer dann der Familie. Es ist für mich vermehrt irgendwie in den letzten Monaten zu sehen, der Bruder, der da in dem Team ist, der da viel macht, der da ständig jetzt mit dabei ist und auch der Vater, der dann anscheinend ja auch, wie die Medien ja sagen, ich meine, da weiß ich nicht, ob das stimmt, da involviert ist. Und da sage ich manchmal so, ich glaube, es ist immer nicht gut, wenn dann zu viel vielleicht auch von der Familie da. Ich meine, die ist bei Zverev, da kann auch kein anderer Trainer Fuß fassen. Ja. Und ja, so Leute wie der Bruder beispielsweise, da habe ich halt immer so, da denke ich mir halt so, ja, irgendwie such dir den richtigen Job.
Ja, gibt viele prominente Beispiele. Ja, bei Thiem war das so, der Bruder, der dann plötzlich der Manager war und der ehemalige Manager von Thiem gesagt hat, oh mein Gott, also wie kann man das machen? Das ist absurd. Ja, der hat gar keine Ausbildung da drin, der hat noch nie irgendwie sowas gemacht. Und der macht plötzlich das Management vom Thiem, ja, der jüngere Bruder. Bei den Djokovic-Brüdern hatte man das.
Aber der hatte sich ja auch da, ich glaube, die machen da jetzt nicht mehr so viel. Aber wie gesagt, das plötzlich dann halt der Bruder, wo man so denkt, so ja, irgendwie kann kein Fuß fassen, weiß nicht, was er machen soll und denkt, ich mache ein geiles Leben und reiß rum, so wirkt das irgendwie.
Ja.
Aber kann ja auch sein, dass er eine wichtige Rolle spielt. Aber ich glaube, um wieder zurückzukommen, Ferrero ist ein absoluter Banger, aber ich glaube, Alcaraz ist so gut, er wird einfach weitermachen.
Also, ist immer die Frage, oder haben wir uns ja schon oft die Frage gestellt, wie wichtig ist dann wirklich ein Trainer bei so einem Topspieler? Ja, und ich glaube, es ist vielleicht jetzt nicht unbedingt so wichtig, dass der Trainer dem Spieler noch Vorhand und Rückhand beibringt, das können die, aber ich glaube einfach nur so dieses Gesamtbild zu sehen und diesen Spieler richtig zu führen.
Ja.
Wenn man beispielsweise sich Djokovic, Nadal, Federer anguckt, die hatten über ihre ganze Karriere hinweg, über die meiste Zeit, eine Person, die dabei war.
Ja.
Im Federer war es der Severin Lüthi, der immer irgendwie dabei war.
Ja.
Ja. Natürlich hat er dann vereinzelt immer mal andere Trainer gehabt. Ja, aber
Lüthi war immer der Coach.
Genau, ja. Lüthi war immer dabei. Ja.
Ja.
Bei Nadal war es 90% seiner Karriere war es Toni Nadal, sein Onkel, und dann kam Moya dazu, der das dann übernommen hat. Und bei Djokovic war es Marian Weider. Und da hatten wir auch immer gerade bei ihm so oft beobachtet, dass er sich von Marian Weider getrennt hat. Da ging es bergab, hat er sich so ein bisschen herumgeschwommen. Dann kam Marian Weider zurück, plötzlich ging er wieder in die Erfolgsspur. Und ich glaube, diese Leute, die haben so einen krassen Einfluss auf die, die können die einfach so gut lenken. Da geht es, glaube ich, viel mehr eben darum, die in die richtigen Bahnen zu bekommen, als denen jetzt zu sagen, schlag dahin auf, spiel den nächsten Ball dahin.
Ja.
Und ich glaube, diesen Einfluss hat auch der Ferrero auf den Alcaraz. Ich glaube, das wird vielleicht ein bisschen unterschätzt, was der für einen Einfluss hat.
Ja, ich bin gespannt, wie das Jahr läuft. Vielleicht sehen wir auch dann das Comeback dieses Jahr. Bin mal gespannt, ob der Ferrero das dann einfach machen würde. Der wirkt wie auch so ein stolzer Typ so ein bisschen.
Ja, so ein bisschen gebrochen auch. Ne? Hat er auch gesagt, der muss jetzt erstmal die nächsten 3 Monate, hat er gesagt, muss er erstmal das verarbeiten und trauern, weil er wirklich richtig traurig ist.
Genau, ja. Naja, gut.
Was auch spannend ist, finde ich, wie sich so die Dynamik entwickeln kann. Ja, der Ferrero hat den Alcaraz übernommen, da war der Alcaraz 13 oder 14.
Ja.
Und da war das ja eine One-Man-Show. Da war Ferrero, hat Alcaraz trainiert, da gab es keine anderen Leute drumherum.
Ja, ja.
Dann irgendwann hat dann der Ferrero einen Manager zugeholt, der jetzt nach wie vor der Manager ist. Und im Endeffekt hat der Ferrero alles gestartet.
Mhm.
Und er plötzlich wird sozusagen jetzt mal vielleicht
aus seinem eigenen Unternehmen rausgedrängt.
Genau, so kann man es fast schon sagen, und dann sieht man auch die Macht der Spieler. Ja, damals wahrscheinlich war das für den Alcaraz das Größte. Was? Der ehemalige Eins der Welt trainiert mich. Oh mein Gott, das ist ja der Hammer. Die Familie wahrscheinlich unglaublich dankbar. Und man muss dazu sagen, der Ferrero hat in der Zeit wahrscheinlich auf sehr, 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 sehr viel Geld verzichtet, weil zu der Zeit hatte er kurz davor noch Zverev trainiert und hatte unglaublich viele Angebote von Topspielern, die zu trainieren. Und er hat sich dann für einen 14-Jährigen entschieden.
Ja.
Hat gesagt, ich investiere meine Zeit da rein, die nächsten 4-5 Jahre, weil ich glaube, da kann was entstehen.
Ja.
Das hat er dann gemacht und dann schwuppdiwupp wird er ersetzt, sobald dann irgendwie das große Ziel erreicht ist. Und das finde ich immer so ein bisschen, ist es nach wie vor einfach im Tennis so absurd, dass der Spieler der Chef ist vom Trainer und den feuern kann. Und es ist, wir haben ja die Erfahrung auch gemacht und ich glaube, viele Trainer, die sich das hier anhören, kennen das, dass dieser Leistungssport sehr, sehr undankbar ist einfach.
Mhm.
Weil wenn du einen Spieler entwickeln willst, da investierst du so unglaublich viel Zeit rein und Kraft und Energie, das ist in Geld gar nicht zu messen.
Mhm.
Ja, du kannst dir diese Stunden, die du da rein investierst, gar nicht bezahlen lassen. Das geht überhaupt nicht.
Ja,
das ist, steht überhaupt nicht im Verhältnis. Aber am Ende des Tages hast du nie eine Sicherheit.
Das heißt,
ich investiere hier in die Zukunft. Das ist totaler Quatsch. Ja. Der Spieler kann morgen sagen, danke, das war's.
Ja,
richtig. Du investierst da nicht in die Zukunft.
Sei denn, du hast einen langen Vertrag abgeschlossen, wo du das irgendwie geregelt hast, aber das würde wahrscheinlich.
Aber selbst da ist es ja auch mal dann, haben wir auch schon häufig miterlebt, dass dann irgendwie, wenn es dann einen Vertrag gibt, dann wird der angefochten und dann wird dann da diskutiert und gemacht und getan. Es ist einfach, gibt ganz, ganz wenige Fälle, wo es wirklich sich ausgezahlt hat, in die Zukunft zu investieren.
Ja.
Leider so.
Jetzt noch abschließend, was ich auch auf jeden Fall interessant oder merkwürdig finde, ist, dass das Team hat ja auch Juan Carlos Ferrero aufgebaut, der Manager hat gesagt, der Co-Trainer. Die machen jetzt alle weiter und wissen irgendwie, da ist so ein Teil rausgebrochen.
Ja.
Da bin ich halt auch mal gespannt, wie sie da diese Lücke schließen wollen, ob jetzt einfach auch der Carlos Alcaraz einfach sozusagen mehr zu sagen hat, sowas vielleicht, dass er sagt, ich möchte das und das mehr so und so machen, das läuft jetzt aber mehr nach meiner Nase. Wie sich da die Dynamik entwickelt, ich glaube, das wird erstmal nur die Zeit zeigen können.
Ja, vielleicht ein letzter Satz noch. Ich glaube halt einfach, der ist super jung.
Ja.
Wenn wir selbst zurückdenken, mit Anfang 20, denkt man vielleicht, man weiß dann schon alles.
Ja.
Und dann merkt man, ist gar nicht so schlecht, wenn man einen hat, der erfahren ist und einem vielleicht sagt, vielleicht ist es so gar nicht so schlecht, probier es mal so.
Ja, ja.
Und wenn ja jetzt alle nur noch nach seiner Pfeife tanzen, ich glaube, es ist schon wichtig, dass du dann, wenn du schon so ein Superstar bist, dass du dann nochmal geerdet wirst und ab und zu mal auf den Boden zurückgeholt wirst und gesagt wird, halt mal den Ball flach, mach mal so weiter, arbeite hart und
genau.
Und das Gefühl hat man ja bei Sinner und Darren Cahill und seinem Team.
Richtig, da wirkt das gerade einfach, ich meine, neben seinem ganzen Doping-Skandal, der da letztes Jahr war, wirkt das ja alles gerade wirklich in wie auf Schienen bei denen. Ja.
Naja, wir werden es auf jeden Fall
Weiter verfolgen,
beobachten. Genau. Ja, bleiben wir aber bei Alcaraz, denn Alcaraz und Sinner, die haben kein klassisches Vorbereitungsturnier vor den Australian Open gespielt, was ja sonst eigentlich alle Spieler immer gemacht haben, alle Top-Spieler. Nochmal vor den Australian Open, sei es Hopman Cup früher oder United Cup oder in Brisbane, wo auch immer,
Adelaide. Ja, der United Cup oder sowas, da halt direkt Ende, Anfang Januar zu spielen und dann vielleicht 2 Wochen Australian Open Vorbereitung.
Genau.
Richtig.
Alle Spieler haben das in der Regel immer gemacht. Die beiden haben sich aber dazu entschieden, ein Showmatch zu spielen in Südkorea. Haben einen, die sind ja beide wirklich die Master der Showmatches.
Ja.
Wird ja auch immer viel diskutiert. Wir haben ja auch schon hier oft drüber gesprochen, was wir davon halten.
Ja, ja.
Und haben in Südkorea gespielt. Alcaraz hat das gewonnen. 7-5, 7-6. Und angeblich soll jeder über 2 Millionen Dollar Preisgeld, Antrittsgeld bekommen haben für dieses Showmatch. Kommen wir wieder auf das Thema zu sprechen. Was hältst du davon? Einmal sportlich, aber auch einfach.
Ich habe das Match mir nicht angeguckt, weil ich mir keine Showmatches angucke, weil ich es aber langweilig finde. Und die Ballwechsel, die ich dann da gesehen habe, waren auch so. Da war dann irgendwie mal kurzzeitig ein Slice-Duell, so ungefähr, weißt du, auf der Ebene. Natürlich haben die auch viele Ballwechsel, wo sie vielleicht auch ernst spielen, aber das Ergebnis zeigt ja auch, es geht darum, bei einem Showmatch, wenn du halt, wenn da auch anscheinend solche Summen im Spiel sind, so lange wie möglich auf dem Platz zu stehen, 7-6, 7-5, haben sie geschafft, das können die auch locker lenken. Ne? Sportlich ist für mich völlig interessant, das gucke ich mir auch nicht an. Es sei denn, es wäre ein Showturnier vielleicht wie das, wie heißt das immer von Muratoglu?
UTS.
UTS.
Oder Laver Cup.
Wo halt genau ernsthaft gespielt wird, das würde ich mir angucken. Ist es verwerflich? Nö, ich würde es genauso machen. Ganz ehrlich, wenn mir einer 2 Millionen Euro bietet, Dollar, dass ich irgendwo ein Showmatch spiele, ganz ehrlich, die meisten, 95%, würde ich sagen, wenn das jetzt natürlich nicht irgendwo ist, in irgendwelchen Staaten, wo man wirklich maximale Bedenken haben muss, die würden es machen. Und ich denke, für 2 Millionen Dollar auf dem Platz stehen, ein Match spielen, das ist finanziell so attraktiv, warum nicht?
Also, klar, also 100% würde wahrscheinlich jeder die Hand aufhalten, richtig. Aber glaubst du, dass es dann trotzdem unfair ist und dass es vielleicht irgendwie reguliert werden müsste?
Ja,
weil ich meine, die verdienen jetzt dann in einem Tag 2 Millionen jeder und die kriegen immer mehr und können sich immer besser aufstellen. Andere Spieler, die ein Vorbereitungsturnier spielen müssen, die haben eine Woche, ackern die sich da einen ab, um dann vielleicht, keine Ahnung, 150.000 oder 200.000 Dollar Preisgeld mitzunehmen.
Absolut, die Schere geht ja natürlich immer weiter auseinander, aber das siehst du, beobachtest du ja in jeder Sportart. Ja, ich meine, im Fußball ist es ja ganz genauso. Ja, die Top-Clubs haben immer mehr Geld. Ja, und wie soll denn da eine Mannschaft, keine Ahnung, eine mittelmäßige Bundesliga-Mannschaft dann noch mithalten? Und das ist ja im Tennis ganz genauso. Also, um in die Sphären zu kommen von einem Sinner und Alcaraz, ja, klar, musst du erstmal die 1 und 2 der Welt werden, aber ist es auch schwierig, da irgendwie von der ganzen Infrastruktur, die inzwischen haben, da auch mitzuhalten. Ja, ich meine, die haben halt auch schon bei den Turnieren sehr viele Privilegien. Die spielen ja immer Center Court, die spielen immer zur Top-Zeit, weil das Fernsehen will die natürlich auch sehen.
Ja klar, und die können auch Druck ausüben auf den Turnierveranstalter.
Genau, die können sich leisten an Regeneration und allem drum dran, was sie wollen. Also das spielt einfach keine Rolle. Das ist natürlich ein gewisser Wettbewerbsvorteil, den sie sich natürlich auch irgendwo selbst geschaffen haben. Aber am Ende des Tages sieht man es ja beispielsweise auch, du kannst auch da oben mitspielen, wenn du einfach saugut bist, wie ein Medvedev. Der hat immer ein kleines Team gehabt, ja, und hat nie irgendwelche solche Sachen gemacht und der hat trotzdem da Top Ten gespielt, ja. Ja, ist ja gerade dabei, sich so ein bisschen wieder zu rehabilitieren, kommen wir bestimmt auch gleich zu. Ja, wie gesagt, aber natürlich sind solche Summen absolut absurd. Ja, ich muss immer die Frage, es geht uns ja auch gar nichts an, was sie mit dem Geld anfangen. Wenn sie sagen, wir stecken das in die in unsere Stiftung, die sie ja inzwischen da jeder hat und wie auch immer, dann ist es ein gut, dann würde ich es auch, also unter jedem Umständen, ich würde wahrscheinlich sagen, wenn mir einer sagt, hier ein Showmatch, und das ist ja nicht irgendwie so, dass das irgendwo reingequetscht ist. Die hätten kein Vorbereitungsturnier gespielt und sagen halt, brauche ich nicht. Die haben letztes Jahr jeden Grand Slam gewonnen. Ich spiele hier einen Showmatch, fliege kurz nach Südkorea, dann weiter nach Australien, kostet mich nichts. Trainiert hätte ich sowieso.
Ja, glaubst du, die trainieren da auch viel, die nutzen das dann für sich, um miteinander zu trainieren, weil dieses Showmatch an sich ist ja dann kein richtiges Training, die machen ja viel Show.
Ich glaube, dass die einfach dahin fliegen, Match gespielt haben, weiter nach Australien und dann geht's weiter.
Den einzelnen Verbänden, also den Grand Slams, die ATP, der ITF, da backt ja jeder seine eigenen Brötchen, ist super kompliziert und da wird ja auch immer mangelnde Transparenz vorgeworfen und da ist ja auch immer ganz viel Diskussion, da kommen wir auch gleich drauf, da gab es ja eine mal eine Bewegung, aus der sich jetzt Djokovic zurückgezogen hat, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Jetzt erstmal die Frage. Die Spieler, denen werden hier immer Regeln auferlegt. Die müssen so und so viele Turniere spielen und. Der Turnierkalender wird so voll. Und man hat ja auch das Gefühl, dass durch diese Showmatches so eine Gegenbewegung ist. Also die Spieler wehren sich da ein bisschen dagegen. Haben wir ja schon Ende letzten Jahres erlebt, dass dann Sinner, Alcaraz dann bei tausende Events nicht teilgenommen haben, dafür aber diesen Six King Slam in Saudi-Arabien gespielt haben und so weiter. Und dann auch Strafen von der ATP in Kauf nehmen. Glaubst du, dass es die Turnierveranstalter jetzt ordentlich unter Druck setzt? Wenn jetzt zum Beispiel Alcaraz und Sinner eben ein Showmatch spielen, anstatt jetzt in Brisbane oder in Hongkong mitzuspielen, wo sie normalerweise vielleicht oder bei United Cup mitgespielt hätten.
Auf jeden Fall. Die Macht liegt doch dann auf jeden Fall, wenn die sich alle zusammentun würden, würde die Macht bei den Spielern spielen. Also wenn die alle sagen bei French Open, nee, wir wollen jetzt nur noch unter den und den Bedingungen spielen, dann wenn das alle machen würden, was sollen die machen? Ja. Und natürlich haben auch die Tausender, die absolut davon leben, beispielsweise wenn die jetzt zeitlich das Tausender in Kanada oder Cincinnati anguckst, was sehr spät ist, wo viele Topspieler auch gerne mal skippen, ja. Natürlich buhlen die um die beiden. Das sind die absoluten Superstars, die werden wahrscheinlich die Ränge füllen und wenn die nicht kommen, ist scheiße. Also versuchen die natürlich alles, um ihr Turnier so attraktiv wie möglich zu machen. Das gilt ja für alles. Und natürlich haben die da auch eine gewisse Macht. Ja, die können sich da alles erlauben, die können alle Forderungen stellen und ich glaube, dass da eine Riesenmacht bei den Spielern ist, in der Regel, ja.
Ja, schauen wir mal, ob deren Art der Vorbereitung die richtige war für die Australian Open.
Davon gehe ich aus, aber wir machen nochmal eine Vorbereitungsfolge für die Australian Open, ja.
Ja, kommen wir zu dem Thema, was ich eben schon angesprochen habe. Novak Djokovic, der ja auch ein Statement veröffentlicht hat auf seinem Instagram-Account, da war ich kurz schockiert, weil ich habe Instagram geöffnet, bin auf seine Story gegangen und habe dann da so ein kleines Statement gesehen und dachte dann so, hör, was passiert jetzt hier? Tritt er etwa auch zurück? Aber es ging um was ganz anderes.
Ja, ich meine, das ist jetzt auch vielleicht nicht so ein großes Ding. Der Djokovic hat ja vor 2020, 2021 mit Vasek Pospisil, dem Kanadier, diese Spielervereinigung PTPA, Professional Tennis Player Association, gegründet. Die eine Art Spielergewerkschaft im Tennisprofi ist und da ist er zurückgetreten. Also er war ja da irgendwie auch da damals halt federführend und ist da inzwischen zurückgetreten. Ja, weil er sich nicht mehr mit der PTPA identifiziert. Er hat Bedenken zur Transparenz und zur Führung von der PTPA und ist halt auf der, ist auch unzufrieden, wie er da immer dargestellt wurde in diesem ganzen Konstrukt. Also man kann sagen, er ist da einfach zurückgetreten und möchte sich halt einfach jetzt mehr auf seinen Sport konzentrieren und auf seine Familie. Die PTPA hat in der Vergangenheit auch häufiger irgendwie da teilweise Rechtsstreit geführt gegen die ATP, gegen die ITF und was weiß ich nicht alles. Also die sind da sehr aktiv, was das angeht. Ja, es kommt für mich ein bisschen überraschend, weil er das gegründet hat, aber es zeigt irgendwie auch, der Djokovic ist jemand, der ganz klare Prinzipien hat. Der sagt, nee, so stehe ich nicht mehr zu, ich höre auf. Und was ich mal krasser finde, er hat irgendwie auch in ähnlichen zeitlichen Kontext gesagt, er, wie gesagt, möchte sich da einfach jetzt nur noch auf sein Tennis konzentrieren, weil er sieht, Olympia in LA ist, glaube ich, 2028, ja, kann das sein. Da könnte er sich vorstellen, nochmal zu spielen.
Ja.
Das fand ich krass. Ja, also keine große Geschichte vielleicht, aber da scheint im Hintergrund auch viel los zu sein mit Spielergewerkschaft, Spieler sind unzufrieden über Turnierkalender und allem drum dran. Also ich glaube, da ist einfach gerade aktuell viel los.
Ja, du hast es gerade gesagt, Djokovic, der sich jetzt nochmal komplett auf seinen Sport konzentrieren will, der hat ja auch seinen Lebensmittelpunkt nach Griechenland verlegt.
Richtig.
Dort hat er jetzt auch trainiert, hat eine Vorbereitung gemacht. Und ich glaube, man hat ja auch von ganz vielen Spielern, das können wir jetzt alles gar nicht so im Einzelnen drauf eingehen. Aber man sieht halt unglaublich viele Veränderungen, wie immer, zum neuen Jahr. Viele, die neue Ausrüster haben, Klamottenausrüster, ja, Schlägerausrüster, neue Trainer und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das wird sich alles so in den Australian Open wahrscheinlich so richtig rauskristallisieren.
Richtig.
Was da wirklich auch zündet und was nicht. Aber lass uns doch jetzt mal auf das erste richtige Vorbereitungsevent eingehen, was in dem Jahr lief, nämlich der United Cup.
Genau, das ist ja ein, wie wollen wir es nennen? Das ist ein Teamwettbewerb der Länder, ja, wo jetzt beispielsweise Deutschland gegen Niederlande gespielt hat, ja. Und das wird immer gespielt, ein Herreneinzel, ein Dameneinzel und ein Mixed-Doppel. Das heißt, bei 2-0 ist es vorbei. Also wer zuerst zwei Punkte hat, gibt dann den Entscheidenden, den Entscheider ist immer das Doppel dann. Und ja, das hat an große Beliebtheit. Das wird ja in verschiedenen Städten, wird das, glaube ich, ja gespielt. Ja,
Perth, Sydney und ich weiß nicht.
Brisbane noch, meine ich.
Auch noch Brisbane.
Bin mir nicht sicher. Nee, da ist ja das Turnier. Ja. Quatsch. Ja, auf jeden Fall verschiedene Städte. Und ja, Deutschland hat auch mitgespielt in der Vergangenheit, auch immer dabei. Hatten ja mal einen Podcast ja auch mal Kai Wenel, der ja auch mal dabei war. Ja, Deutschland ist leider in der Gruppenphase ausgeschieden. Genau, hier haben wir Sydney, Perth und ja, die beiden Städte waren es. Hat in der Gruppenphase ausgeschieden, haben gespielt gegen Polen und gegen die Niederlande. Und sind als Gruppenzweiter ausgeschieden. Und ja, Zverev hat gespielt, hat ein Match gewonnen gegen Talon Kriegsbroa. Das hat er gewonnen. Hat das andere Match bei Polen gegen Hurkacz, der wieder zurück ist, hat er verloren. Auch recht deutlich. Zu seiner Form kann ich irgendwie wenig sagen. Ich würde sagen, unverändert.
Ja, ich habe ein bisschen was gesehen. Vor allem das Match gegen Hurkacz.
Ja.
Da war ich schon etwas überrascht. Weil Hurkacz war ja fast über ein halbes Jahr raus, verletzungsbedingt. Ich glaube, der wurde am Knie operiert.
Ja.
Mitte letzten Jahres, kurz nach den French Open, als er dagegen Fonseca verloren hatte, ist er dann ausgeschieden.
Ja.
Und kommt zurück jetzt beim United Cup und hat relativ locker gegen Zverev gewonnen. Zverev hatte auch einen kleinen Ausraster auf der Bank. Das kann man sich auch in den sozialen Medien anschauen. Da hat er zu seinem Vater gesagt, irgendwie, dass es ja unglaublich wäre, was der Hurkacz hier aufschlagen würde. Der ist ein halbes Jahr raus, kommt wieder und schlägt mit 230
auf. Er hat irgendwie 8 Asse geschlagen, ne?
Ja,
gefühlt. So, also im ersten Satz.
Unglaublich, ich glaube 13 Asse oder so.
Ja, brutal.
Also unglaublich aufgeschlagen und hat dann mal eben den Zverev weggefegt. Ja, ich meine, klar, Anfang des Jahres, die ersten Matches, das ist dann vielleicht immer noch so ein bisschen so eine Findungsphase. Aber wie du sagst, die Form, würde man sagen, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Zverev jetzt wieder irgendwas großartig verändert hat oder an was gearbeitet hat. Das geht eigentlich gefühlt genauso weiter wie zuvor. Von daher habe ich jetzt nicht irgendwie den Eindruck, dass ich sagen würde, oh wow, ich bin richtig gespannt, was er bei den Australian Open macht, weil der hat so unglaublich verändert oder gut gespielt beim United Cup.
Ja.
Sondern ich glaube, seine Form ist nach wie vor unverändert.
Genau, aus deutscher Sicht war er dabei. Zverev, dann Eva Liss, die hat ja auch gute Ergebnisse gemacht, glaube ich, gegen Swiatek relativ knapp verloren.
Meine drei Sätze knapp verloren, war ein gutes Match, ja.
Hat aber gut gespielt und im Doppel hat dann Siegemund immer mitgespielt.
Zverev.
Genau, frage ich mich auch, warum Gravitz nicht gespielt hat, er war auch dabei. Ich meine, ist absoluter Doppelexperte. Aber gut, man weiß es auch selbst nicht. Ja, aber ich finde bei dem Teamwettbewerb, und das muss ich ehrlich sagen, macht mir mehr Spaß zu gucken als die anderen LTP-Turniere, die gerade parallel laufen, weil es ist eigentlich ganz cool, das hat so ein bisschen was auch von Labour Cup, in der Ecke sitzt dann das ganze Team. Also man sieht die dann auch, die sitzen wirklich hinten rechts immer in der Ecke. Beispielsweise jetzt gucken wir hier gerade, kommen wir gleich auch zu Schweiz gegen Polen. Da sitzt das ganze Team dann da und feuert die an und ich habe das Gefühl, dass die das alle richtig ernst nehmen. Also das ist, das ist schon ein wichtiges Ding für die alle.
Ja, also
macht
ich glaube,
zu gucken, ja.
Ich glaube auch für die Spieler, die jetzt nicht so ein krasses Ranking haben, ist eine tolle Gelegenheit, einfach mal bei den Topstars dabei zu sein und es ist eine tolle Möglichkeit, viel Geld zu verdienen. Ich glaube, Daniel Masur hatte mal in seinem Podcast erzählt, dass er letztes Jahr war er ja dabei und hat dann einmal ein Match gespielt, weil Zverev verletzungsbedingt nicht antreten konnte und da ging es irgendwie für ihn um $80.000. Wenn er gewinnt, kriegt er $80.000 Dollar, hat es dann knapp verloren. Und ich glaube, die kriegen dann aber trotzdem eine super Startprämie und wenn du irgendwie einfach nur im Team bist und gewinnst das Turnier, kriegst du schon eine ordentliche Summe. Ich glaube, irgendwie $12 Millionen Preisgeld werden über das ganze Turnier hinweg ausgeschüttet. Das heißt, für die Spieler ist es sicherlich eine tolle Erfahrung. Trotzdem finde ich, oder ein großer Kritikpunkt ist, dass im Endeffekt immer die gleichen zwei Top-Spieler spielen.
Ja,
also du hast deine Top-Einzelspielerin und Top-Einzelspieler, die machen alle Einzel, wenn es wichtig ist. Und im Mixed letztendlich dann auch, wie du gerade gesagt hast. Zverev hat dann im Doppel gespielt, anstatt Kravitz. Höchstwahrscheinlich, weil er einfach das als Matchpraxis oder für seine Matchpraxis braucht.
Sagt
er, ich will hier noch doppelt spielen und der Topspieler kann entscheiden, was passiert. Wenn der sagt, ich will doppelt spielen, spielt er doppelt. Fertig. Mhm. Und ich finde, da müssen wir die Regeln vielleicht ein bisschen anpassen, wie beim Laver Cup, dass man halt sagt, okay, die Einzel gespielt haben, dürfen dann kein Doppelt spielen, dann müssen zwei andere dann ran. Das würde es dann auch über den ganzen Wettbewerb interessanter machen, auch für die kleineren Nationen, dass mal andere Spieler zum Spielen kommen. Das ist halt so ein bisschen, da hast du gefühlt ein ganzes Team auf der Bank. Letztendlich spielen immer nur zwei Leute, das ist so ein bisschen langweilig.
Ja, und ich habe mich immer gefragt, für Spieler, die halt da eine Woche dann da rumchillen und kein offizielles Match haben, weil sie nicht zum Zug kommen, ist es halt auch kacke. Ich meine, der Gravit hat, glaube ich, jetzt kein Doppel gespielt, ne, die Tage.
Ja, aber deswegen kommen auch keine guten Ersatzspieler mehr mit.
Ja,
ich weiß noch, der erste United Cup, da war bei Russland dabei, Kaschanov, Rublev und wie hieß dieser eine Russe?
Karatsev.
Karatsev, ja. Der saß auf der Bank. Mhm. Was für 3 Topspieler die da hatten. Da haben die sich noch abgewechselt. Mittlerweile machen die Nationen das ja so, die haben einen Topspieler und das war's.
Mhm. Ja klar, weil der Zweite, der
denkt sich so, nee, ich will über eine richtige Vorbereitung spielen.
Bei uns wäre das wahrscheinlich aktuell der Altmaier, der hat woanders gespielt. Genau. Ja, Gruppenphase ist vorbei, wie gesagt, und jetzt ist schon, sind wir im Finale angekommen, aber Moment, ich versuche hier gerade mir nochmal die
Hast du ein bisschen was gesehen? Also ich habe relativ viel den United Cup immer laufen gehabt
morgens. Ja, auch klar, mit der Zeitverschiebung ist man so ein bisschen blöd, weil man kann natürlich lange morgens gucken. Ich habe auf jeden Fall viel gesehen, vor allem ich habe irgendwie viele Matches von Wawrinka gesehen.
Ich auch,
ja. Ja, verrückt. Ja. Wawrinka wurde für mich ständig gezeigt.
Er hat ja angekündigt, dass es die letzte Saison wird für ihn.
Spielt mega geil, muss ich sagen, nach wie vor. Er ist 40, muss man wirklich den Hut vorziehen. Also der Typ ist topfit. Hat unglücklich, also immer, er hat eigentlich, ich glaube, jedes Match, das er verloren hat, 3 Sätze verloren.
Ja, aber er hat aber auch gewonnen.
Eins hat er gewonnen.
Ja.
Genau, und muss man ehrlicherweise sagen, wegen ihm sind sie jetzt nicht im Finale. Also kann man das mal sagen, also USA gegen Griechenland war ein Viertelfinale, das hat USA gewonnen. Australien hat gegen Polen verloren. Überraschend für mich auch, dass Polen weitergekommen ist. Die Schweiz hat Argentinien geschlagen und Belgien hat gegen die Tschechen gewonnen. Das heißt, wir hatten ein Halbfinale USA gegen Polen. Da haben sich die Polen wieder durchgesetzt. Ja, ich meine, klar, gut mit Swiatek.
Da haben wir 2 Top-Einzel gehabt, Goff gegen Swiatek.
Richtig.
Und Fritz gegen Hurkacz.
Ja, Fritz auch ein bisschen angeschlagen.
Ja, hat keinen guten United Cup gespielt.
Und bei der Schweiz muss man ehrlicherweise sagen, die meisten Punkte, die da geholt werden, sind von Belinda Bencic, die da alles abräumt gerade und die im Doppel gut sind. Ja, weil Wawrinka natürlich jetzt da keinen Punkt holt, dann steht es ja direkt 0-1. Aber die Schweiz haben auch gegen Belgien geschlagen. Da hat, finde ich, eine gute Form gezeigt, der Belgier Sisu Bergs.
Ja, Wahnsinn, gell?
Ja, hat mich überrascht. Aber spielt auch, wie schnell spielt dieser Typ?
Ja, aber also Wahnsinn, wie der sich jetzt vorne etabliert hat. Der hat so gute Ergebnisse gemacht.
Ja, ist wirklich crazy.
Aber auch, muss man sagen, Wawrinka, ne, unglaublich, mit 40 Jahren.
40 Jahre.
Egal, wer da ihm gegenübersteht, der macht das eng, spielt ein enges Match.
Ja, der spielt gegen Leute wie gegen Koboli im dritten Satz 7-5 oder so, keine Ahnung. Also das ist halt schon nicht so schlecht, ja.
Hat er nicht auch gegen Rinderknecht gewonnen?
Hat er gewonnen, ja. Gegen Rinderknecht hat er gewonnen. Also das ist halt, das sind ja keine No-Name-Spieler, sondern das sind alles junge, frische Leute.
Top 30 Spieler und der 40, schlägt die noch.
Mit 40
oder spielt knapp mit.
Das hält er damit. Ja, hat ja auch eine Wildcard bekommen. Für die aus dem Open kommen wir gleich noch zu. Aber aktuell jetzt gerade läuft es noch, das Finale Polen gegen Schweiz. Bencic hat Swiatek geschlagen und Wawrinka hat verloren gegen Hurkacz, müsste das gewesen sein. Genau, und jetzt läuft gerade das Mixed Bencic und Paul gegen Kawa und Zielinski. Da kenne ich jetzt 2 von 4 Spielern nicht. Kawa kenne ich nicht und Paul auch nicht, den Schweizer. Aber da haben jetzt den ersten Satz die Polen gewonnen. Das heißt, Deciding-Doppel, der Gewinner holt den United Cup. Ist ja ein guter Start.
Ja, vielleicht abschließend dazu, wie würdest du so diesen Stellenwert vom United Cup einordnen und glaubst du, dass der so zukunftsfähig ist?
Ja, ich finde, der hat auf jeden Fall an Popularität gewonnen in den letzten Jahren. Ich glaube, am Anfang war der nicht sogar ohne Weltranglistenpunkte und inzwischen ist er mit Weltranglistenpunkten.
Viel Geld und viel Weltranglistenpunkte.
Genau, das ist natürlich immer das große Zugpferd. Und ich finde es mal schön zu sehen, dass da einfach auch mal ein anderes Turnierformat gespielt wird. Ich finde das mal wirklich erfrischend und nicht immer das K.O.-System mit Turnierbaum und fertig, sondern da hast du halt auch einfach mal Gruppenspiele und Einzel, Damen, Herren und Mixed. Finde ich mal zur Abwechslung wirklich, sollte nicht die ganze so sein, aber ich finde das als Event, ich glaube für die Spieler ist es auch wirklich sehr interessant.
Ja, ich mag es auch gerne. Team-Events finde ich immer super.
Ja.
Aber ich finde, die Regeln müssen vielleicht noch ein bisschen verfeinert werden.
Okay, inwiefern? Achso, ja, das, was du gerade gesagt hast.
Es ist ja nicht vom Verband direkt, du kannst dich ja, das hat ja auch der Wendelt erzählt, du kannst dich ja selbst sozusagen anmelden dafür.
Wenn wobei das, glaube ich, auch beschränkt wurde
inzwischen. Es wurde auch wieder ein bisschen geändert, genau.
Ja.
Aber es sind da zu viele Spieler auf der Bank, die da teilweise einfach nicht hingehören, sage ich mal.
Ja.
Und wenn sie dann da sind, kriegen sie gar keine Einsätze. Das ist so ein bisschen, da glaube ich, kann man noch ein bisschen in den Regeln fallen.
Ja.
Ein bisschen interessanter machen.
Ja, jetzt geht es weiter.
Genau, das war der United Cup.
Richtig.
Dann liefen ja parallel bei den Herren noch 2 weitere Turniere.
Ja.
Einmal das ATP-Turnier in Hongkong. Da lief heute Morgen schon das Finale. Bublik gegen Musetti.
Mhm.
Bublik hat das Turnier gewonnen. Also er setzt quasi an seiner alten Form an. Hat letztes Jahr unglaublich gespielt und gewinnt jetzt schon wieder das erste Turnier der Saison.
Hatte sogar mit Rücktrittsgedanken irgendwann mal letztes Jahr gespielt, weil er nicht in Form war und hat dann seitdem einfach ultra stark gespielt und ja, setzt seine Form, da knüpft er einfach an, wo er letztes Jahr aufgehört hat, muss man sagen, stark.
Ja, habe ich ein bisschen gesehen. Ich glaube, das war auch so, was ich gelesen habe und war auch mein Eindruck, das war ein sehr schneller Belag, was natürlich dann so einem Publikum natürlich sehr entgegenkommt, weil er einfach sehr viel mit schnellen Aufschlägen spielt. Ich habe auch ein paar Matches von ihm gesehen, unter anderem sein Viertelfinalspiel gegen den Chinesen Shang.
Ja, unangenehmer Gegner.
Ja, ja. Und man muss sagen, also der spielt super risikoreich, der Publik. Aber sein Mut wird einfach aktuell immer belohnt.
Ja,
also
ja.
In den entscheidenden Momenten spielt er wahnsinns Ballwechsel, was man auch schon die ganze letzte Saison beobachtet hat. Unglaubliche Stops, zweiter Aufschlag Ass, solche Geschichten. Aber es klappt auch. Ne?
Ja, er spielt unkonventionell. Erinnert mich so ein bisschen an Kyrgios von der Spielart
her. Ja, ja. Ja. Wenn das dann wenn er natürlich Tag hat, den er das trifft, ist er einfach unberechenbar und kann wirklich jedem Spieler wehtun. Dann habe ich ein bisschen was von Musetti gesehen. Das war auf jeden Fall auch ein super, super Start in die Saison. Hat jetzt Finale gespielt und hat auch davor echt super solide Ergebnisse gemacht. Ansonsten ist mir jetzt kein Spieler so wirklich aufgefallen in dem Feld, wo ich sagen würde, okay, das war jetzt mal irgendwie ein junger Spieler, der jetzt ein tolles Ergebnis gemacht hat.
Ja, keine Überraschung. Ja.
Keine Überraschung dabei für mich. Vielleicht nur Michael Moe, der Amerikaner.
Ja, das hat
der hat
für die
Quali gespielt und kam dann sogar relativ weit. Der hat dann
den habe ich auch im Tableau gesehen.
Gegen Khachanov gewonnen, genau.
Genau, und war völlig überrascht, dass er gegen Khachanov gewonnen hat.
Ja, und war dann im Viertelfinale. Ist natürlich auch wieder krass, wo kommt der jetzt schon wieder her? Ansonsten, Halbfinale war Musetti gegen Rublev und Marcos Giron gegen Bublik.
Ja.
Wie gesagt, sind Kandidaten, die da auf jeden Fall stehen können und hingehören.
Die Namen sind keine Überraschung.
Genau, sind absolut keine Überraschung. Von daher für die Kandidaten würde ich sagen, ein guter Saisonstart.
Ja.
Parallel lief dann noch das ATP-Turnier in Brisbane. Da ist heute Morgen auch schon das Finale gespielt worden. Nämlich Medvedev hat das ganze Ding gewonnen. Hast du ein bisschen was sehen können von Brisbane über das ganze Turnier hinweg?
Also viel habe ich gesehen in der United Cup. Von Brisbane habe ich relativ wenig gesehen. Aber ich habe Medvedev mal spielen sehen.
Ja, Medvedev, was sagst du zu seinem Spiel? Was findest du? Also er hat jetzt mal wirklich echt ein super, super starkes Turnier gewonnen.
Ja.
Ich glaube, der hat nur einen Satz abgegeben im Viertelfinale gegen den Polen Majchak. Da hat er in drei Sätzen gewonnen. Ansonsten hat er alles in zwei Sätzen gewonnen, auch jetzt im Finale gegen Nakashima.
Ich weiß nicht, das, was ich gesehen habe, kann ja sein, dass das nicht repräsentativ ist, weil ich wirklich nicht viel von ihm gesehen habe. Aber das, was ich gesehen habe, ist, der bewegt sich nach wie vor einfach mit seiner Größe absurd gut, auch aus der Defensive. Es ist einfach Wahnsinn, was der alles da ausgräbt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass er deutlich aggressiver spielt.
Und woran machst du das fest?
Weil steht näher an der Linie.
Ja?
Ja.
Vor allem ist mir aufgefallen beim Return. Ich weiß nicht, ob es eine Momentaufnahme war, aber ich habe immer nur mal wieder ein paar Spiele von ihm gesehen. Jetzt nicht alle Matches über den ganzen Zeitraum hinweg. Habe auch mal gesehen, dass er ganz häufig beim Return an der Linie stand. Da dachte ich so, das Bild kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Ja, und auch im
Ballwechsel habe ich das Gefühl, dass er näher an der Linie steht. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob das jetzt nur eine Momentaufnahme war, aber das Gefühl, dass er einfach näher dran ist und dadurch druckvoller spielen kann, natürlich, weil der Ball halt nicht so lange unterwegs ist.
Ja. Weil das Bild, was er normalerweise hat bei ihm, ist, der Gegner schlägt auf und er steht so weit hinter der Linie, dass du teilweise, wenn er in der Kamera den unteren Part hat, dass du ihn gar nicht siehst, weil er so weit hinten steht.
Dass er versteckt ist.
Ja. Stand da an der Linie, dachte ich so, okay, das sieht irgendwie neu aus.
Ja, ja.
Weißt du, wer sein Trainer jetzt ist?
Ja, aber ich habe den Namen jetzt nicht mehr.
Aber kennt ihn?
Ja, man kennt ihn. Ich habe ihn schon mal gehört, aber jetzt fällt mir der Name nicht, ich müsste es mal gleich nachgucken, aber er hat einen neuen Trainer, auch wieder nur ein kleines Team, also er hat jetzt nicht großartig vergrößert. Und ja, ich meine, es war ja klar, dass er irgendwas ändern muss.
Ist das Johansson noch? Aus dem letzten Jahr? Hatte doch nach Gilles Sevara, war doch dann Johansson in der Box, oder?
Ja, aber ich weiß nicht, ob das weitergemacht wurde. Ich weiß nur, dass es weiterhin ein kleines Team ist. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass auf jeden Fall er Änderungen vornehmen musste, aus meiner Sicht. Er musste Änderungen vornehmen, weil so wie er seinen Spielstil hatte, kann es aus meiner Sicht auch nicht weitergehen. Also er kann nicht weiterhin hinter der Grundlinie stehen und rennen, sondern er muss halt einfach gucken, dass er aggressiver spielt. Und ich glaube, das ist ihm jetzt zum Beginn der neuen Saison auch ganz gut gelungen.
Also hier steht immer noch Thomas Johansson.
Okay.
Aber ich habe, wie gesagt, nicht die Box eingeblendet gesehen.
Ja, habe ich gar nicht gesehen. Ja.
Aber Gilles Sevara, sein ehemaliger Coach, ist jetzt der neue Coach von dem Basar Varedi, dem Amerikaner, dem Jungen.
Der war ja bei den Next-Gen-Finals dabei.
Ja, so viel zu Medvedev. Vielleicht kurz die Halbfinals. Medvedev hat gegen Mikkelsen gespielt. Ist natürlich für so einen jungen Spieler super Start in die Saison. Direkt mal ein Halbfinale bei einem großen Turnier. Und Kovacevic gegen Nakashima. Zwei US-Amerikaner.
Ja,
für den Kovacevic, sage ich mal, ist es ein unglaublicher Erfolg. Aber auch für Nakashima.
Also. Er hatte, glaube ich, erste Runde auch Kyrgios geschlagen, der ja sein Comeback gegeben hat. Hast du was gesehen? Nakashima finde ich überraschend, das muss ich sagen. Ja. Vielleicht ist das die Überraschung.
Da muss ich mal dran zurückdenken, als wir 2024, glaube ich, in Koblenz waren.
War das nicht sogar, vielleicht sogar 23?
Beim Challenger.
Ja.
Da hat Nakashima noch gespielt.
Weil er aus dem Top 100 rausgefallen
ist. Ja, genau. Und da siehst du mal, wie eng irgendwie alles beieinander liegt. Jetzt ist er im Finale von Brisbane.
Ja.
Ist schon, so schnell kann es gehen.
Eine Sache, hast du gesehen, Kovacevic gegen Kyrgios, hast du ein bisschen gesehen?
Nein.
Ja, ich habe mir das ein bisschen angeguckt. Kyrgios natürlich kann man nicht erwarten, so lange raus, ist weit weg von seiner Topform auf jeden Fall, aber er hat sich auch ganz schlecht bewegt, muss ich sagen.
Ja.
Also ganz schlecht bewegt, hat teilweise gewirkt wie so ein verletzter, angeschossener Hund, der da irgendwie von der einen Chance zur Vorteilseite kriegt. Also bin ich mal gespannt, er hat ja auch jetzt zurückgezogen.
Ja, da kommen wir gleich drauf.
Ja.
Vielleicht hier noch, wer mich überrascht hat, war Petsy Perikard, der auf jeden Fall aber gut gespielt hat, also hat, ich glaube, zwei starke Runden gespielt.
Ja.
Und auch erfreulich, Dimitrov ist zurück, der auch zwar nur eine Runde gewinnen konnte.
Ja, der kann man den Belgier auch mal nennen, den Colin Jong.
Ja.
Auch, finde ich, halt super stark gespielt. Gutes Turnier gespielt. Also auch ein Spieler, den man mal im Auge behalten kann.
Und ansonsten gab es da für mich jetzt auch keine Überraschung.
Ja,
aber umso erfreulicher für uns oder auch für alle Hörer, die auch die letzte Folge mit Sinja gehört haben. Die hat es ja leider Ende des Jahres nicht geschafft, nochmal bei ihrem kleinen Trip nach Dubai war es, glaube ich, hat die zwei Turniere gespielt, die Top 100 zu knacken. Aber hat jetzt Anfang des Jahres in Auckland gespielt, ein großes Turnier. Hat dort Quali spielen müssen, hat dort zwei Quali-Runden gewonnen. Ein Match unter anderem gegen Madlenovic,
sollte bekannt sein. Gute, sehr gute Doppelspielerin, auch vor ein paar Jahren mal ein, zwei Saisons eine sehr, sehr gute Einzelspielerin. Genau.
Hat dann in der ersten Runde im Hauptfeld gegen ihre Landsfrau Julia Grapa gewonnen.
Mhm.
Und dann in der zweiten Runde, ich glaube Jones hieß sie, hat sie leider knapp verloren. Ich glaube 6-3, 3-0 war sie vorne. Hat dann aber leider in drei Sätzen verloren.
Mhm.
Aber trotzdem, also.
Ja, erste Runde Hauptfeld bei einem großen Turnier.
Ist schon sehr stark. Jetzt ist sie weiter nach Australien geflogen, spielt jetzt Quali, habe ich gesehen, auch und ist an vier Gesetzen der Quali. Von daher ist natürlich gut für sie. Kommt sie nicht gegen eine Gesetzte. Werden wir natürlich beobachten.
Ja, war witzig. Ich hatte sie noch am 29. Dezember, habe ich sie noch in der Tennishalle gesehen. Da habe ich sie abgelöst beim Tennisspielen.
Mit ihrem Coach war sie da?
Genau, und mit irgendeinem Sparring. Da habe ich nicht gesehen, wer das war. Ich kannte ihn nicht. Und da habe ich gesagt, wie lief da gute Vorbereitung und morgen geht's los. Und dann ist sie dann am nächsten Tag nach Auckland geflogen, nach Neuseeland.
Ja, krass.
Mhm.
Ja, da werden die am Sonntag, am Montag gehen die Qualis los von den Australien
Open. Ich freue mich drauf, ja.
Und hast du denn mitbekommen, wer schon hier Wildcards bekommen hat für die Australian Open, fürs Hauptfeld?
Ja, also Kyrgios hätte ja eine bekommen.
Richtig.
Hat sie aber abgegeben, war ich auch ein bisschen überrascht, dass er das macht, aber nach dem Auftritt in Auckland verstehe ich es auch. Wie gesagt, also wer so lange raus war, der braucht einfach lange, um wieder auch Top-Tennis spielen zu können. Und er meinte, er ist noch nicht so weit, er sieht sich vor allem nicht in der Lage, ein Dreisatz-Match zu spielen, Best of Five zu spielen und hat seine Wildcard abgegeben und möchte jemand anderen die Chance geben.
Genau, er hat nämlich dann Statement so abgegeben, dass er damals die Wildcard bekommen hat, ich glaube 2013 war das, bei den French Open, weil sein Landsmann John Millman zurückgezogen hat, weil er nicht ganz fit war.
Mhm.
Die Wildcard hat dann Kyrgios bekommen und dann meinte, das wäre so der Start seiner Karriere gewesen.
Ja.
Von daher will er den jungen Spielern auch die Chance geben. Ja, klingt natürlich ganz schön toll, wenn man das so sagt.
Selbstlos,
sehr selbstlos. aber ich glaube, der will sich auch nicht die Blöße geben. Der ist einfach nicht auf der Höhe, der ist nicht fit. Der kann dann, glaube ich, weiß selbst, dass er da nicht mithalten kann.
Ja.
Und glaube ich, will sich das einfach nicht geben.
Der hat dagegen Quatsch. Der kann diesmal aus dem Stand raus, sage ich mal wirklich aus dem Stand raus, verliert er 3-4 gegen einen Top-Spieler, also Top-100-Spieler. Aber er ist weit weg von seiner Form. Man muss ihm aber die Zeit geben, jetzt zu erwarten, dass er zurückkommt und absolut Beast-Mode ist, ist Quatsch. Ja. Ja, eine weitere Wildcard, ein bisschen umstritten, finde ich, ist, freut mich auf der einen Seite, ist Stan Wawrinka.
Mit 40 Jahren.
40 Jahren nochmal eine Wildcard bekommen für das Hauptfeld. Kann man sich natürlich darüber streiten, ob das richtig ist oder nicht. Ich sage, so gern ich ihn sehe, so gern ich auch sage, er hat es verdient. Vielleicht gibt es immer, ja, er ist ein alter Star, er hat das Turnier gewonnen und er hat im Tennis viel gegeben.
Hat ja das Turnier auch gewonnen,
richtig. Hat das Turnier gewonnen, hat im Tennis viel gegeben, er hat das verdient, seine letzte Saison. Sage ich immer, nee, das darf bei einer Wildcard-Vergabe keine Rolle spielen. Es geht darum, in erster Linie um junge Spieler.
Ganz kurz, ebenfalls Venus Williams mit 45 Jahren hat auch eine Wildcard bekommen.
Noch ein schlimmerer Fall vielleicht, da sage ich einfach so, die sollten keine Wildcard bekommen, sondern im Endeffekt über die Rangliste geht es dann. Meine Meinung.
Aber da müsste man, glaube ich, das ganze Thema Wildcards mal fairer gestalten und hinterfragen, weil es ist ja so, dass die Verbände, also jetzt der australische Tennisverband, natürlich dann Deals hat mit dem amerikanischen Tennisverband und dem französischen Tennisverband, weil die sich dann die Wildcards hin und her spielen bei den Grand Slams. Das heißt, der australische Tennisverband gibt jetzt vielleicht einem französischen Nachwuchsspieler eine Wildcard für die Australian Open. Dafür bekommen die dann auch eine Wildcard bei den French Open für den Australier.
Ja.
Und das ist natürlich für die Nation, die die Grand Slams ausrichten, toll.
Ja.
Aber vor allen anderen natürlich super unfair. Ich finde, man müsste vielleicht einfach das mal offen machen für alle, dass man sagt, okay, Nachwuchsspieler, der beste U18-Spieler bekommt eine Wildcard und das sind ganz klare Kriterien.
Ja. Aber wie gesagt, also ich freue mich einfach zu sehen, dass Stan Wawrinka spielt und es schön finde, dass er das hat, aber ja klar, er nimmt natürlich den Platz weg für jemanden, der das auch verdient hätte. Ne? Deswegen ist die Frage, wer hat es mehr verdient, finde ich immer schwierig, aber ja.
Ja, und wenn ein Spieler wie Wawrinka jetzt im letzten Jahr da, glaube ich, nur ein Match, glaube ich, auf Tour-Level gewonnen.
Ja, und hat jetzt auch beim United Cup, wie gesagt, hat gute Ergebnisse gemacht, aber ich glaube, er hat auch nur ein Match gewonnen gegen Rinderknecht und ansonsten alles verloren. Er hat die letzten Jahre einfach schon super viele Wildcards bekommen und hat auch jetzt nicht die überragenden Ergebnisse gemacht. Ja, ich finde, seine Einstellung ist mega, dass er noch so tennisverliebt ist und sagt, solange er noch da Spaß dran hat und wie auch immer, möchte er das weitermachen.
Aber ich finde, es muss halt aus eigener Kraft dann auch irgendwann passieren.
Ja, irgendwann.
Nicht nur, weil er mit Wildcard über Wasser gehalten wird.
Er würde die Turniere nicht spielen können.
Richtig.
Ja. Naja.
Wir haben natürlich auch einige verletzungsbedingte Absagen schon jetzt bei den Vorbereitungsturnieren gehabt. Klar, ein paar Langzeitverletzte wie Holger Rune oder Jack Draper haben schon.
Ja, bei Draper hat man ja gedacht, dass er es bis zu den Australian Open schafft. Ich glaube, das war ja auch sein Ziel. Und jetzt ist er echt schon lange raus, ne? Ich glaube, seit den US Open oder mehr ist er schon raus und spielt jetzt auch Australian Open nicht. Das ist echt eine lange Zeit, die er jetzt schon verletzt ist.
Ja, dann hat er ja, glaube ich, letztes Jahr Indian Wells, hat er, glaube ich, gewonnen oder Miami.
Sunshine Double hat er gut gespielt und dann halt auch eine gute
Sandplatz. Das ist ja dann auch schon im Februar. Da hat er dann natürlich, kommt er zurück, hat dann direkt einige Punkte zu verteidigen. Ebenfalls Fies und Moutet haben die beiden Franzosen haben abgesagt. Das ist schon krass, auch Fies, ne? So ein guter junger Spieler. Direkt
schon lange
verletzt. Auch, hat er, glaube ich, eine Stressfraktur gehabt oder so im Rücken, ich weiß nicht genau. Ja, Djokovic hat Adelaide abgesagt, um für die Australian Open fit zu sein. Weiterer junger Spieler, Fonseca, der zwei Vorbereitungsturniere abgesagt hat, ich glaube, Hongkong wollte er spielen und dann Adelaide und hofft jetzt, dass er für die Australian Open fit sind. Also schon einige prominente Absagen.
Ja, die Belastung ist einfach sehr hoch.
Man möchte aber meinen, gerade Anfang der Saison sollten alle fit sein.
Ja,
aber hast direkt solche Topspieler, die nicht dabei sind.
Richtig. Ich glaube, das werden auch nicht die letzten Absagen sein.
Ja, und vielleicht letztes Thema, was war auch noch ein kleiner Aufschrei auf Social Media oder in der Tenniswelt, nämlich ein kleiner Streit, ein kleiner Konflikt zwischen Patrick Mouratoglou und Jo-Wilfried Tsonga. Ich muss sagen, meine For You-Page auf TikTok und Instagram war voll mit Videos. Problem war, ich konnte das erstmal gar nicht verstehen, weil das alles auf Französisch war. Ja. Die ganzen Statements waren auf Französisch von Tsonga und von oder die Videos, die mir angezeigt wurden, auch von Mouratoglou. Natürlich wird dann irgendwie so eine Übersetzung angezeigt, aber das war auch alles nicht so gut. Aber du hast ja mal ein bisschen ganz grob zusammengefasst, was da los war.
Also ich meine, wir wissen ja alle, dass Mouratoglou in Social Media sehr, sehr aktiv ist und dass er auch zu diversen Themen immer seine Meinung äußert und alles sagt und dann irgendwie auch immer ein Statement abgibt und wie auch immer. Es war irgendwie, wurde Tsonga in dem Interview beziehungsweise in dem Podcast gefragt, zu Sinner und Alcaraz, ob die beiden von einer schlechten Ära sozusagen profitieren, weil die beiden sind ja aktuell absolut immer, geht ja nur der Weg über die. Und da hat er gemeint, so ja, ich würde gerne sehen, dass die beiden mal Del Potro, Murray, einen jungen Djokovic, Nadal und Federer spielen sozusagen hintereinander. Weil aktuell ist es halt nur Sinner und Alcaraz. Ja, da hatte dann Mouratoglou drauf reagiert und hat gemeint, er sieht das nicht, das ist eine schwache Ära ist und er ist sich einfach nicht sicher, wenn man das halt mit Spielern wie jetzt aus der jetzigen Ära vergleicht, er ist sich nicht sicher, ob Tsonga, ob Prime Tsonga regelmäßig Spieler wie Draper, Rune, Deminauer, Fritz oder Shelton, beziehungsweise auch noch Orge Aliassime geschlagen hätte. Ja, also irgendwie auch ein Angriff, ja. Ich meine, das ist wirklich eine Diskussion, die schwierig ist. Ja, und darauf hatte Tsonga dann wieder geantwortet, dass du niemals, also jetzt sinngemäß, dass er Muratoglu niemals verstehen wird, was es wirklich heißt, auf dem Platz zu stehen, und weil er niemals ein Tennisspieler war, er wird das niemals verstehen und sozusagen in die Arena zu gehen. Er ist ein Coach und er soll seinen Mund halten, so ungefähr, und er soll ihm keine Lehrstunde geben über Tennis, und wenn er irgendwas zu klären hat, soll er das bitte am Telefon machen mit ihm und nicht über Social Media. Und irgendwie war noch ein Kommentar bei Social Media, dass ein User geschrieben hat, Prime, Joe Wilfried Tsonga würde die Spieler wie Aliassime und Draper locker geschlagen haben, und da hatte dann Muratoglu drauf geschrieben, ja, vielleicht, aber die Prime von Joe Wilfried Tsonga war auch nur ein Jahr. Also schon auch ordentliche Seitenhiebe und Geschlicheleien. Ich finde das sehr unglücklich, muss ich ehrlich sagen, von Muratoglu sich so zu äußern. Ich denke, die Diskussion von Tsonga, muss man von vorneweg sagen, macht für mich auch keinen Sinn, zu versuchen, Generationen miteinander zu vergleichen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist einfach Quatsch. Allein schon, dass du siehst, dass jetzt in der jetzigen Zeit viel, viel mehr Preisgelder ausgeschüttet werden, wie jetzt noch wie vor 15, 20 Jahren. Ja, das ist schon, da kannst du gar nicht vergleichen, nehmen ganz andere Mittel. Du kannst die, aus diversen Gründen kannst du aus meiner Sicht Generationen nicht miteinander vergleichen. Es ist so viel Entwicklung, was Ernährung angeht, was Sportwissenschaftler angeht, was Regeneration angeht, alles Mögliche. Die früher haben das Fundament gelegt, und immer die nachfolgende Generation profitieren von dem Wissen vorher. Ja, aber man muss natürlich auch, der Punkt ist, wir sind in der Generation groß geworden mit Murray, Del Potro und sonstiges. Es war gefühlt etwas umkämpfter für Sinner und Alcaraz jetzt aktuell nicht. Die marschieren da durch und spielen Finale. Es war für Federer, Nadal und Djokovic auf jeden Fall umkämpfter, sich gegen Murray durchzusetzen, gegen Del Potro durchzusetzen, gegen auch einen Berdych durchzusetzen. Das ist mein subjektives Gefühl. Ich habe da aber auch jetzt keine Beweise, Statistiken oder Belege.
Ja, 100%. Man kann die Generation nicht vergleichen. Deswegen, das Einzige, was man machen kann, ist, man kann sich die großen Tennisnationen angucken und kann schauen, was kommen da für Nachwuchsspieler nach?
Ja.
Ja, und was machen vielleicht die einen Nationen besser als die anderen? Wo entstehen bessere Karrieren? Das kann man sich vielleicht angucken, kann da diskutieren, was machen die Italiener gerade sehr gut? Ja. Warum haben die Franzosen vielleicht aktuell nicht so viele Top-10-Spieler bei den Bedingungen, die sie haben, ja, mit einem Grand Slam und einem Tausender?
Ja, und eine massig Geld, ne?
Geld. Und klar, musst du auch Glück haben, dass vielleicht so ein Talent wie Alcaraz oder so halt dann einfach aus deinem Land kommt und das richtig gefördert wurde. Aber klar, die Frage muss man sich stellen, warum haben die Einzelnationen eine bessere Generation oder eine schlechte Generation mit den Voraussetzungen, die sie haben?
Ja,
das kann man sich vielleicht angucken, kann darüber diskutieren. Aber die Generation miteinander vergleichen und sagen, die Spieler hätten früher besser oder schlechter abgeschnitten, das ist, glaube ich, das führt zu nichts.
Ja, und wie gesagt, um dann zurückzukommen zum Punkt mit Muratoglu, ja, ist natürlich, das wurde mir auch der Tsonga dann vorgeworfen, dass er da das nicht missbrauchen soll, um Eigenwerbung zu machen, PR zu machen für sich selbst. Gebe ich ihm recht. Ich denke, das ist gerade in dieser Tennis-Community sehr eng alles, und gerade bei den Herren habe ich immer das Gefühl, dass da wenig Beef gibt und solche Aussagen dann, ja klar, man sollte ihm das nicht verbieten, weil man soll keinen Mund verbieten, jeder kann sagen, was er will, aber er braucht sich dann auch nicht wundern, wenn er.
Ja, ich glaube, dass der Muratoglu sich jetzt natürlich das schlau macht, weil er das für sich nutzt, PR, und dann wieder im Fokus steht und wieder über ihn gesprochen wird. Ich glaube aber, wenn er wirklich nochmal ernsthaft als Trainer von einem Spieler arbeiten will, glaube ich, tut er sich damit keinen Gefallen.
Ja.
Und ich bezweifle auch, dass er nochmal einen Spieler trainieren wird aus der Weltspitze und da auf der Trainerbank zu sehen sein wird. Der letzte Versuch, den er ja hatte, war mit Osaka. Der war ja wirklich nicht gerade von Erfolg geprägt. Und wurde ja auch ordentlich kritisiert, dass der Muratoglu das wirklich einfach nur für sich genutzt hat, um seine Videos zu machen und so weiter und so fort. Und gar nicht der Spieler im Fokus stand, wurde zumindest mal so kritisiert. Und ich glaube, das ist auch einfach für ihn, glaube ich, jetzt könnte ein großes Problem werden, dass er so Aussagen tätigt, die er steht eigentlich im Fokus und ein Spieler bei einer Spieler-Trainer-Konstellation sollte es ja nicht so sein, dass der Trainer permanent im Fokus steht.
Deswegen meine Frage für die Kategorie Overrated, Underrated. Patrick Mouratoglou.
Ist für mich völlig overrated als Trainer.
Okay.
Also kommt drauf an, als was.
Ja.
Wenn man jetzt sagt, einfach so als Gesicht im Tennis.
Tennis-Ambassador sozusagen.
Ja, der viel für den Tennissport macht. Da ist er auf jeden Fall, absolut hat er seine Berechtigung. Ne? Also, ja.
Der Coach, jahrelang.
Ja, und macht dann auch wirklich auch viel auf Social Media und viel Aufmerksamkeit für den Sport, glaube ich.
Ja.
Aber als Trainer, glaube ich, absolut overrated.
Trotz der Erfolge mit Serena Williams?
Ja, aber ich glaube nicht, dass er, wie jetzt, ich glaube, man muss mal unterscheiden zwischen einem Trainer, der vielleicht den Spieler dahin gebracht hat, wie Ferrero bei Alcaraz, den als Jugendspieler übernommen hat und ihn wirklich geformt hat, oder du übernimmst einen Spieler, der einfach schon absolut in seiner Prime ist und am Grand-Slam-Turniere gewinnen ist und dann beispielsweise Marian Weider und Djokovic und Boris Becker und Djokovic.
Ja.
Da sage ich, dass die Leistung oder das, was der Marian Weider gemacht hat, ist viel, viel höher anzurechnen, der ihn wirklich als junger Spieler da reingebracht hat und ihm wirklich alles irgendwie den Weg dahin geführt hat, als einer, der dann reinkommt ins Team, wenn der Spieler schon 10 Grand-Slam-Titel gewonnen hat.
Ja.
Klar musst du natürlich auch noch was leisten, um dann vielleicht noch 6 weitere zu gewinnen, aber ich glaube, das ist eine ganz andere Arbeit.
Ja, okay. Ja, ich sehe das ähnlich. Mouratoglou, bin gespannt, ob er nochmal ein Spiel übernimmt. Rune hat das ja auch, gab es ja auch häufig kritische Stimmen auch nachgetreten. Wir werden es sehen. Ja, ich freue mich total auf die Australian Open. Geht ja jetzt bald los, finde ich, eines der schönsten Turniere im Jahr. Mit so dem French Open auch, muss ich ehrlicherweise immer sagen. Man kann das gut gucken und wir machen auf jeden Fall eine Folge, wenn das Draw ausgelost ist. Das werden wir mal durchgehen und auch dann final wissen, welche Spieler am Start sind.
Jawohl.
Wir hören uns kurz vor den Australian Open. Macht's gut.